Wie macht man 3,5 Millionen Euro Umsatz mit krummem Gemüse? Darüber spreche ich in der heutigen Folge mit dem Pascal Lukas von Rübenretter. Da ist der Name Programm. Denn der Pascal und sein Team, die retten krummes Obst und Gemüse. Und das kaufen sie dann direkt beim Erzeuger, der das wahrscheinlich sonst weggeschmissen hätte. Und ja, bringen es darüber über eine Art Abo-Box in den Handel. Da kannst du verschiedene Boxen nehmen für Obst, Gemüse, gemischt und so weiter. Und so haben sie aktuell ja 2.000 bis 2.500 Kisten, die sie die Woche verschicken. Während Corona waren sie schon über 6.000. Das heißt, es geht auf und ab bei dem Business. Da haben wir natürlich auch ausführlich drüber gesprochen, wie auch wie das Ganze damals gestartet hat und warum er jetzt mit einer zweiten Brand namens Fruvi am Start ist und jetzt auch wieder die Logistik nach Hause holt. Also es war eine super interessante Folge, habe einiges gelernt. Wir sprechen natürlich aber auch über die Margen im frische E-Commerce, über eine gescheiterte Shop-Migration und die Lagersoftware, die er jetzt selbst gebaut hat. Also viel drin in der Folge und ich freue mich schon über dein Feedback. Am Ende der Folge, da gibt es auch einen Gutscheincode für deine erste Abo-Box. Ansonsten bin ich nach der Folge erstmal ein bisschen im Urlaub und ich glaube, es ist eine Woche Pause. Aber das ist ja nicht schlimm. Am Ende der Folge verrate ich dir, was die 10 meistgehörten Folgen hier sind. Und dann kannst du in diese mal reinhören. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge mit Pascal, mir und Rübenretter. Guten Morgen, Pascal, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Guten Morgen, freut mich, dass ich da sein darf.
Für die, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal in 1, 2 Sätzen, wer du bist und was du genau machst.
Okay, in 1, 2 Sätzen. Also ich bin der Rübenretter und wir retten krummes Obst und Gemüse.
Das ist auf jeden Fall weniger wie 2 Sätze gewesen. Interessant. Und deine Firma heißt Rübenretter.
Genau.
Da haben wir auch den Namen schon.
Genau, wie der Name schon sagt. Also wir retten Obst und Gemüse, welches aufgrund von Makeln zu großen Exemplaren, zu kleinen Exemplaren nicht im Handel gelangt wäre.
Und ihr holt es direkt beim Erzeuger oder aus dem Handel oder aus dem Zwischenlager ab und verkauft es dann im Online-Shop, richtig?
Ja, sozusagen. Also wir holen es tatsächlich beim Erzeuger ab und nicht beim Handel. Das ist bei uns entscheidend, weil der Verbraucher das manchmal nicht versteht. Ist es frisch? Ist es aus dem Handel? So wie so Rettertüten, die man im Handel oft bekommt. Nee, wir sind da ganz, ganz, ganz weit am Anfang. Und zwar direkt auf dem Feld. Also wir sind da im Kontakt mit dem Landwirt und kaufen das auf, was eben unperfekt auf dem Feld steht. Es wird extra für uns geerntet.
Weil der sonst wegwerfen würde? Oder was würde der Landwirt sonst mitmachen?
Also die wirtschaftlichste Lösung für solche Produkte ist für ein Landwirt immer vernichten. Weil das Teure an dem ganzen Prozess ist eigentlich das Ernten, Waschen, Vermarkten, in den Supermarkt liefern. Und das würde er gar nicht machen, wenn wir es ihm nicht abkaufen würden. Also da würde die Ware einfach vernichtet werden, aus dem Sinn heraus, weil es für ihn das Billigste ist und er sonst keinen Abnehmer hätte.
Das heißt, für ihn ist es teurer, aus euch zu geben, wie es zu vernichten?
Nein, weil er ja von uns einen fairen Lohn dafür bekommt. Also wir kaufen ihm ja das ab. Und das ist auch immer so eine Sache, wo wir ganz gut erklären müssen. Viele denken, ja, warum soll ich was bezahlen? Das wird doch normalerweise weggeworfen werden. Ja, so ist es aber nicht. Wir müssen dem Landwirt einen fairen Preis zahlen, identisch zu dem, was er normal bekommt, weil er sonst nicht ernten würde, weil einfach die Ernte so teuer ist.
Okay. Wie viel, also für die, also ich bin da jetzt auch nicht tief drin, du hast jetzt das Rübe natürlich als Beispiel genommen. Wie viel ist da in der Regel krumm? Also von, keine Ahnung, 100 geernteten Rüben?
Boah, das kann man ganz schwer sagen. Einfach immer das Wetter mit reinspielt. Flüsse sind ganz entscheidend fürs Wachstum vom Gemüse. Wir hatten jetzt dieses Jahr viel, viel Hagel, stark Regen und Gewitter. Da wächst das Obst und Gemüse relativ unperfekt. Das ist jetzt dann wieder für uns gut in dem Sinn. Aber das ist jedes Jahr unterschiedlich und abhängig vom Wetter. Wir haben es auch oft, dass es im Frühling nochmal Frost gibt, dann haben die Äpfel Frostzungen. Gibt es keinen Frost, dann haben die keine Frostzungen. Also man kann das pauschal schwer sagen, aber ich würde mal so 30-40% ist unperfekt sagen.
Hey, wow, das ist aber schon eine ganze Menge eigentlich. Also es ist nicht nur jedes 10. oder 15. Stück, sondern schon deutlich mehr.
Es ist ja auch, wenn man mal auf einen Apfelbaum im Garten schaut oder so, da schaut ja eigentlich fast jeder Apfel unperfekt aus. Und daran sieht man eigentlich, wie die Natur eigentlich arbeitet und dass da trotzdem relativ viel Unperfektes am Baum hängt.
Wie groß ist Rübenretter heute? Kannst du das noch ein bisschen einordnen, so für die Zahlen interessieren? Also wie viele Mitarbeitende habt ihr, wie viel Umsatz macht ihr, wie viele Boxen pro Woche verschickt ihr?
Also wir machen zwischen 3 und 3,5 Millionen Euro Umsatz im Jahr und versenden momentan so zwischen 10 und 15 Tonnen Obst und Gemüse in der Woche. Das sind so zwischen 2 und 2.500 Kisten.
Ja, ist eine ganze Menge. Also, das haben wir jetzt Die Brücke haben wir noch nicht geschlagen, aber ich kaufe natürlich nicht die einzelne krumme Karotte, sondern ich kaufe eine ganze Box und da habt ihr verschiedene davon. Da sprechen wir nachher noch ausführlich drüber und dann kriege ich die nach Hause geliefert. Okay. Und um die Gründungsgeschichte zu verstehen, ganz interessant, du bist da eigentlich gelernter Gärtnermeister für Gemüsebau, richtig?
Nee, nicht ganz. Nee,
ich bin tatsächlich
Einzelhandelskaufmann gelernter, aber habe das Ganze im Betrieb meiner Eltern gelernt und wir hatten familiär schon immer Obst- und Gemüseläden. Deswegen schon immer aus der Branche, aber Gärtner tatsächlich nicht.
Okay. Und wie bist du von da jetzt in den E-Commerce gekommen? Also hast du bei den Eltern gesehen oder auf dem, hast du so viele Höfe in der Nachbarschaft und da gesehen, hey, da liegt viel krummes Zeug rum oder es wird weggeworfen? Oder wie kamst du zur Gründung von Rübenräder?
Ja, grundsätzlich sind wir geografisch da schon sehr gut gelegen. Wir haben das Knoblauchsland, das ist 30 Kilometer von uns entfernt oder 40. Und es ist das größte zusammenhängende Gemüseanbaugebiet Deutschlands, also das richtig viel Gemüse bei uns in der Region. Ja, durch die Obst- und Gemüseläden bin ich erstens zur Branche gekommen, habe da 2013 meine Ausbildung gemacht bis 2016 und habe mich dann 2016 selbstständig gemacht mit einem Obst- und Gemüsestand. Ist jetzt was Kleines, aber aus dem heraus ist dann das Online-Thema entstanden. Also ich wollte immer online was verkaufen, weil ich das zu dem Zeitpunkt spannend gefunden habe. Fand ich davor auch schon spannend. Ich habe da teilweise Schuhe im Supermarkt oder im Discounter gekauft, die reduziert werden und auf eBay teurer verkauft. Hat auch funktioniert und das Online hat mich immer interessiert. Dann wollte ich eigentlich für perfektes Obst und Gemüse einen Online-Shop aufbauen, war da schon ziemlich weit im Prozess, habe dann aber gemerkt, für das teure Produkt, was ich davor habe, bräuchte ich Kisten, die kann ich mir nicht leisten. Also wir hätten da Offset-Druck und richtig teure Kisten. Ich weiß nicht, das wären Investment von 10.000 Euro gewesen damals, das habe ich damals nicht gehabt. Ja, und dann ist eigentlich durch einen Zufall das Rübenretter-Thema entstanden. Wir haben dann mal am Obst- und Gemüsestand krumme Gurken verkauft, weil zu dem Zeitpunkt gab es keine Gurken, keine Ahnung, was da los war, ab mal im Sommer. Und dann haben die Landwirte, bevor sie gar nichts hinstellen, die Krummen geerntet und hingestellt am Großmarkt und wir haben die dann gekauft und am Obst- und Gemüsestand verkauft. Und das Feedback der Leute war schön, cool, das ist ja wie im Garten, aber das zeige ich mal meine Kinder, wie die Gurken eigentlich ausschauen. Dann kam eigentlich die Idee dazu, dass ich sage, hey, das wäre doch auch eine Idee, das hat ja irgendwie keiner, der das irgendwie so anbietet. Wollen wir sowas machen? Dann habe ich da mich umgeschaut, prüft, was habe ich anfangs Investment und da war es überschaubar. Ich glaube, ich habe 2.000 Euro am Anfang gebraucht für Kartons und dann noch ein bisschen so einen Online-Shop. Und dann haben wir eigentlich ganz blauäugig einfach mal gestartet. Das war
2017.
Im Mai 2017.
Und das hast du nebenher gemacht?
Genau, das haben wir nebenbei gemacht. Dadurch, dass wir in der Branche waren und jeden Tag bei den Erzeugern, war das für uns relativ einfach umzusetzen. Dann die ersten Kisten, also wir sind im Mai 2017 gestartet, haben die ersten Kisten dann wirklich klassisch in der Garage verpackt hinter unserem Obst- und Gemüsestand. Das waren 6 Stück in der Woche, also wirklich überschaubar. Und ich wusste bis einen Tag vorher nicht mal, wie ich ein Versandetikett druck. Also das war wirklich einfach nebenbei, wir machen das jetzt mal, das Risiko ist gering. Und ja, dann ging das los. Und dann hatten wir durch das Thema echt Glück, dass das für die Medien interessant war. Wir haben dann Regionalpresse gleich in der nächsten Woche gehabt, die ganzen Tageszeitungen. Dann war ich mal im Regionalfernsehen im Interview, dann beim Radiosender. Und ja, so ging das dann peu à peu immer mehr. Und ja, dann haben wir uns eine erste kleine Lagerhalle gesucht, wo wir packen können, weil in der Garage hat es nicht funktioniert. Ab, keine Ahnung, 30 Kisten wird es eng. Und dann ist das so langsam peu à peu gewachsen.
Wann ist der Switch passiert, so wir machen da was nebenher und probieren ein bisschen was aus, hin zu, hey, das ist ja ein richtiges Geschäft und ich kann da auch eine Marge machen? Wann ist das passiert?
Naja, das ist eigentlich so Ende 2019 hat das dann so funktioniert. Also wir hatten dazwischen dann auch nochmal einen größeren Fernsehbeitrag, der uns gut getan hat im bayerischen Fernsehen, die über uns berichtet haben. Währenddessen ist auch der Onlineshop zusammengebrochen, damals war es noch eine andere Technik. Der hat das noch nicht ausgehalten. Ja, Ende 2019 haben wir dann gesagt, okay, wir machen nur noch Rübenretter, weil das nimmt Ausmaße an, dass wir das gar nicht mehr anders schaffen. Zu dem Zeitpunkt hatten wir schon knapp 1.000 Kisten in der Woche zu machen. Ich sage immer wir, weil mein Bruder von Anfang an immer mit dabei war, auch am Obst- und Gemüsestand schon. Und da haben wir das dann entschieden, dass wir nur noch Rübenretter machen.
Und bis zu dem Zeitpunkt habt ihr das zu zweit gemacht? Oder hast du dann schon welche gehabt, die dir geholfen haben, im Lager zu packen?
Nee, wir hatten dann schon meist Studenten oder auch wirklich Freunde, die nebenbei, neben der Schule uns geholfen haben zu packen. Weil das war so nicht mehr möglich. Also wir haben das gar nicht mehr geschafft, alles alleine zu machen.
War das dann auch dein erstes Ding? Also du hast ja schon gearbeitet zu dem Zeitpunkt und dann aber nebenher das gestartet. Hast du irgendwelche anderen Vorerfahrungen gehabt auf dem Gebiet, auch Online-Shop? Also du hast ein bisschen erzählt, du hast so privat ein bisschen was gemacht, also okay, bist also da so reingerutscht in das Thema.
Online-Shop gar nicht, aber bei uns war das, wie gesagt, Obst und Gemüse ist unsere Passion. Ich habe dann 2019 war das ein Obst- und Gemüse-Großhändler, der ist in den Ruhestand gegangen, den habe ich dann gekauft mit 21 okay. Jahren. Und haben den dann übernommen, aber das war viel zu viel. Also das war ein Arbeitspensum von 2 Uhr nachts aufstehen bis 12 Uhr Großhandel, danach Rübenretter und dann wieder ins Bett und gar nicht mehr. Dann haben wir den relativ schnell an meinen Stiefvater verkauft, weil er gesagt hat, er hätte noch Potenzial oder hätte noch Möglichkeiten und bräuchte noch was, der ja auch schon Obst- und Gemüsehandel hatte. Mhm. Und dann haben wir den wieder abgestoßen. Das war für uns mega gut zu dem Zeitpunkt, weil danach kam Corona und wir haben natürlich viel Gastronomie beliefert. Für uns lief das dann gut, für ihn relativ schlecht. Das war ein bisschen unglücklich, aber gut, so war es eben. Dann Anfang 2020 kam ja Corona und dann ging das ja wie eine Rakete nach oben. Lebensmittel nach Hause liefern, war ja auch keiner darauf vorbereitet.
Kurze Werbung. Bei WeManage ist deine Applikation in guten Händen. Wir kümmern uns nachhaltig um den 24x7 Betrieb deines Shops, deiner SaaS-Anwendung oder deines hochfrequentierten Blogs. Ein paar Beispiele gefällig. Für die Sneakersuchmaschine everysize.com betreiben wir die gesamte Infrastruktur und haben zum Beispiel einen Cloud-Exit gemacht, der 80% der AWS-Kosten einspart. Für die weltweit tätige Fotobox-Vermietung gru.com betreiben wir sämtliche Cloud- und Logistik-Server. Weitere Kunden: fcbinsight.de, eine sehr hochfrequentierte FC Bayern-Community. Obwohl ich Dortmund-Fan bin, vertraut der Vieco unseren Services ebenfalls und spart im Vergleich zum vorherigen Hosting und das bei besserer Performance. Dazu betreiben wir auch Open-Source-Applikationen wie das Helpdesk-System Zamat, Matomo als Google Analytics-Alternative oder auch komplette Data-Warehouse-Systeme mit ClickHouse und Metabase. Außerdem machen wir Hochlastoptimierung beispielsweise für TV-Kampagnen und kümmern uns um deine CDN-Konfiguration. Ich würde mich freuen, wenn wir in Zukunft zusammenarbeiten. Meld dich gerne einfach direkt bei mir al@we-manage.de oder über das Kontaktformular auf we-manage.de. Deine Website ist bei uns wirklich in guten Händen. Werbung Ende. Das heißt, also bevor wir da jetzt drauf kommen, würde mich noch interessieren, du hast gerade vorhin kurz erzählt, du hast dann relativ schnell die ersten 10 Boxen in der Garage gepackt, dann ging es weiter ins Lager. Woher haben die Leute euch kennengelernt? Also frage ich eigentlich immer ganz gern, wo kamen die ersten 10, die ersten 100 Kunden her? War das dann tatsächlich bei dir, keine Ahnung, sowieso schon Kunden von den Eltern und die waren im Laden einkaufen, da lagen Flyer und dann haben die bestellt, waren das Freunde von dir? Ging es tatsächlich durch die Presse so schnell, dass ihr darüber die Kunden gewonnen habt? Weißt du das noch?
Ja, das war also durch die Presse relativ viel Präsenz, weil wir hatten wirklich in den ersten 2 Wochen 2 Tageszeitungen, dann regionales Fernsehen und dann war ich mal bei einem regionalen Radiosender in Regensburg. Da wurde schon das ganze Thema bekannt, muss man sagen. Aber ich habe auch relativ schnell mit Influencer-Marketing damals begonnen. Das war 2017 ja noch eine ganz andere Welt und wir waren jung und also ein kleines Startup und die Influencer haben gesagt, ja okay, dann schick uns eine Box und wir machen das so als Barter-Deal für dich. Das war ja, ist ja heutzutage gar nicht mehr so richtig denkbar. Aber ja, so haben wir Reichweite bekommen und dann auch Kunden.
Das heißt, du hast die ersten Influencer einfach so bekommen, indem du ihnen kostenlos eine Box geschickt hast.
Genau, also ich habe mir welche ausgesucht, welche passen könnten und okay, habe die angeschrieben. Die waren begeistert von der Idee, vom Produkt und haben gesagt, ja cool, das mache ich, das passt, das quält meiner Community. Und dann ging das einfach für eine Box. Das war für uns natürlich echt cool, weil wir ja kein Kapital hatten.
Also nicht ein Box-Jahresabo, sondern wirklich nur eine Box im Wert von 25 Euro oder sowas, ne?
Ja, genau. Und da hatten wir auch mal eine Influencerin, das war im Januar, das weiß ich noch. Und da kamen noch, wir hatten in der Woche vielleicht 100 Kisten, die wir gepackt haben. Und dann hat die auf einmal 60 Bestellungen generiert für uns. Und ich dachte, wie soll ich das schaffen? Also das war wirklich, ja, und so wurde das dann peu à peu immer mehr.
Okay. Und dann kam Corona, hast du gerade schon angesprochen, war ein offensichtlich ja krasser Wachstumsbeschleuniger jetzt für euch.
Ja, absolut. Also da war ja keiner drauf vorbereitet und keiner wusste, was passiert überhaupt. Dürfen wir noch arbeiten oder nicht? Und dann war es eben so, dass wir mit unseren Lebensmitteln auf jeden Fall arbeiten durften. Wir hatten ja in dem Sinne auch keinen Kundenkontakt. Und die Leute haben ja von sich aus gesucht, wo kann ich Lebensmittel bestellen, dass ich nicht in den Supermarkt muss, weil ich will mich schützen. Ja, und dann haben viele bestellt und wir waren nicht darauf vorbereitet. Aber zu dem Zeitpunkt war es halt dann wiederum positiv, weil wir viele Freunde zum Beispiel auch hatten, die ja nicht in die Arbeit gehen durften wegen den Beschränkungen und die dann bei uns auf Minijob oder ähnlichen angefangen haben und haben ja geholfen, die Pakete zu versenden. Das war, okay, war aufregend. Das
war wahrscheinlich ein bisschen schräg. Also ging das da wirklich dann so raketenmäßig nach oben? Also ich glaube, du hast du mir im Vorgespräch das erzählt oder ja, habe ich es recherchiert, dass brutal, du teilweise dann 5.000, 6.000 Boxen die Woche verschickt hast?
Ja, richtig, genau, richtig. Also wir haben dann in der Höchstzeit 6.000 Kisten in der Woche versendet. Damals hatten wir 40 Mitarbeiter im Packteam und ja, das sind ja zwischen 30 und 40 Tonnen in der Woche. Also das muss erstmal bewegt werden. Das war schon crazy.
Und wie dankbar waren euch die Landwirte damals? Also wie ist das abgelaufen? Haben die denn andere Schwierigkeiten gehabt? Also da hast du ja auf einmal deutlich mehr Bedarf gehabt. Wie hast du dann das logistisch hinbekommen? Einfach mehr Landwirte akquiriert oder haben die dir einfach die Bestehenden mehr liefern können?
Ja, das war echt eine wilde Zeit, weil einfach die Landwirte auch nicht wussten, wie geht's weiter, wie sind die Beschränkungen, dürfen die Erntehelfer noch einreisen? Das war alles total verrückt. Aber es hat funktioniert. Nee, wir haben einfach unsere Landwirte, wir haben das Potenzial noch nicht ausgereizt gehabt von denen offenbar und haben einfach gesagt, okay, wir brauchen mehr. Haben dann auch noch neue Landwirte akquiriert. Die kamen dann einfach auf uns zu, weil sie gesehen haben, okay, da kann ich eine Menge verkaufen über den Kanal. Und so hat sich dann noch das Netzwerk erweitert. Glücklicherweise funktioniert. Wobei bei unserem Produkt es halt schon schwierig ist, man muss die Landwirte ein bisschen erziehen. Ich sag mal, bei den deutschen Landwirten geht's. Aber viele wissen einfach nicht, was ist Rübenretter, was kann ich denen geben, in welcher Qualität kann ich es ihnen geben. Und ja, da muss man schon ein bisschen Aufbauarbeit leisten, aber hat alles funktioniert zum Glück.
Okay. Wie jetzt kennen wir aus den E-Commerce-Geschichten und diversen Podcasts, dass so viele E-Commerce-Firmen nach Corona dann wieder so runterging. Wie war das bei euch?
Ja, genau so. Deswegen, also wir sind jetzt gerade bei 2.500 Sendungen in der Woche und Corona 6.000 und das war halt schon wild. Auf einmal kam da natürlich die nächste Krise mit der Ukraine, wo die Leute plötzlich gespart haben. Da werden so Abonnements immer schnell gekündigt, weil man denkt, da kann ich erstmal in erster Linie sparen. Wir mussten uns darauf einstellen, dass es immer weniger wird. Die Kosten waren natürlich immer noch da. Mitarbeiter waren auch vorhanden. Es war eine schwere Zeit. Also ich sag mal, bis letztes Jahr hat es gebraucht, bis wir uns wieder einpendeln. Und jetzt, seit 26, geht es aber auch wieder nach oben zum Glück. Jetzt haben wir so unseren Weg gefunden oder unsere Talsohle erreicht. Dein Mikro ist aus.
Ihr seid ihr dann nochmal deutlich tiefer gefallen, wie die 2.000, wo ihr heute seid, also nach Corona. Da ging es ja hoch, was weiß ich, auf die, du hast gesagt, 6.000 von, keine Ahnung, 500.000. Und ja, dann ging es dann danach wieder runter auf 100.000. Oder wie kann es ja auch?
Nee, 100.000 war man nie, aber letztes ja, Jahr war es schon brutal. Wir hatten im Sommer, August ist unser schlechtester Monat, da hatten wir mal in der Woche 1.300 Kisten. Und das war schon wild. Das ging. Wir haben gesagt, jetzt muss es wieder aufwärts gehen, weil das ist zu wenig für uns.
Ja, okay. Und aber hast du dann auch Person?
Das haben wir jetzt dann auch zum Glück wieder hinbekommen, dass wir über 2.000 Kisten verschicken in der Woche.
Hast du dann, was weiß ich, wie hast du dann die Erntehelfer, die sind ja auch saisonal da bei vielen zumindest Produkten. Ne? Hast du das auch? Also, oder hast du Leute entlassen müssen im großen Stil dann zu den Zeiten?
Also bei uns war es eben so, wir haben von 2017 bis 2024 unsere Kisten in-house gepackt. Und Ende 2024 haben wir ja den operativen Betrieb zu einem großen Händler von uns gegeben, sage ich mal, dass die unsere Kisten direkt vor Ort packen, mit eigenem Personal, eben als Fulfillment-Dienstleister, wie man das bezeichnen könnte. Ja. Und die haben da für uns gearbeitet oder arbeiten immer noch für uns. Und von daher haben die das dann abgefangen. Die haben mehrere abgefangen, für die Kisten einpacken und hat dann funktioniert.
Cool.
Genau.
Ah ja. Um mal ein bisschen jetzt über das Produkt zu sprechen, ihr habt wie viele verschiedene Boxen? 6, 7 im Programm?
Ich glaube aktuell haben wir 6, ja, 6 Kisten.
Und wie unterscheiden? Das gibt es eine Obstbox, eine Gemüsebox, eine gemischte, ich glaube eine Rohkostbox oder so noch was speziell für Firmen. Wie entsteht so ein Sortiment? Sind da auch nur Sachen aus Deutschland drin dann? Du hast schon angesprochen ein bisschen, dass auch ausländische Produzenten liefern.
Oh, nee, also wir schauen natürlich, dass es so regional ist wie möglich. Aber wir haben auch ausländische Lieferanten mit dabei, vor allem im Winter Clementinen, Orangen und das ganze Gemüse kommt da aus Italien. Und im Sommer Sommerobst, Weintrauben, Nektarinen, Pfirsiche und solche Sachen. Weil sonst, wir haben das mal probiert mit einer Regio-Kiste, aber dann haben die Leute vor allem im Winter gesagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht jede Woche eine Zwiebel und Kohl essen, weil da ist es dann schon sehr eingeschränkt und von daher, nee, gehen wir den Weg und das passt doch ganz gut.
Und preislich habe ich, glaube ich, gesagt, 24 Euro waren es, ne? Oder so. Kommt halt drauf an, was drin ist, ne? Aber so um den Dreh.
Genau.
Und dann mache ich ein Abo und da kriege ich jede Woche eine Box.
Ja, du kannst jede Woche oder jede zweite oder einmal im Monat bestellen. Okay. Man kann es auch jederzeit pausieren, verändern und was man eben möchte. Ist man sehr flexibel.
Okay, und den Versand, der kommt nochmal on top, glaube ich, ne?
Genau, genau.
Ja, dann habt ihr sowieso, da war es wahrscheinlich je nach Gewicht auch variiert. Wie ist das mit den Einkaufspreisen? Sind die, also ich glaube, beim normalen Gemüse und Obst sind die ja relativ stabil. Ist das jetzt hier anders, wenn du krumme Ware hast? Also unterscheiden die sich im Preis oder haben die eine höhere Varianz, wenn du die einkaufst?
Eine höhere Varianz eigentlich nicht. Die sind natürlich über die Jahre auch gestiegen, ist ja ganz klar, weil vor allen Dingen auch Transportkosten damit verbunden sind.
Hm.
Aber so sind die auch ziemlich stabil. Wir haben halt den Vorteil, dass wir ja die Kisten mit bis zu 10 Produkten jede Woche ausstatten und jede Woche ja anders. Und von daher kann ich, wenn ich jetzt sage, okay, momentan, wir haben jetzt keine Weintrauben, sind viel zu teuer, dann nehmen wir halt ein anderes Produkt, das ins Budget passt. Und von daher geht das schon ganz gut.
Und habt ihr die Preise schon mal anheben müssen jetzt? Also Lebensmittel gibt es ja auch eine hohe Varianz, je nachdem, was man eben hat. Manche Sachen werden auch günstiger, aber war das der Preis von Anfang an?
Nee, das musste über die Jahre deutlich angehoben werden, leider. Lag jetzt tatsächlich ja auch am Gemüse, das wurde auch teurer, aber eigentlich hauptsächlich an Kartonagen, Marketing und DHL, dem Versanddienstleister für letzte Meile eben, weil eben die Preise vor allem durch die Transportkosten durch die Decke geschossen sind. Das sind echt die Hauptpreistreiber. Ich sage immer, das Gemüse an sich ist gar nicht das Entscheidende, aber das Drumherum ist Wahnsinn. Wieder die Preise nach oben schnellen.
Und musst du das per Express verschicken oder ist das noch ein normaler Versandweg?
Nee, wir haben echt versucht, mit DHL Express einen Preis auszuhandeln, der für uns funktioniert, haben auch einen guten Preis bekommen. Aber DHL Express kann uns zusichern, dass 95% der Pakete am nächsten Werktag beim Kunden sind. Ja. Und ohne Express bin ich bei 89%. Also diese 6% hätten uns dann fast 7 Euro pro Paket mehr gekostet. Und da haben wir gedacht, okay, das rechnet sich nicht wirklich.
Ja.
Nee, deswegen, die sind im Standardversand, aber mit einer hohen Zustellquote am nächsten Werktag. Und das funktioniert ganz gut.
Cool. Und jetzt die Frage ist, wie viel müsst ihr dann noch wegschmeißen von der Ware? Also wenn du weißt ja eigentlich ziemlich genau, wie viele Boxen du nächste Woche, übernächste Woche hast, vermute ich, oder?
Ja.
Und dann hast du selber wahrscheinlich gar nicht mehr, man nennt es im Lebensmitteleinzelhandel, nennt man das Abschriften, zumindest in der Filiale kenne ich den Begriff hier von den Discountern. Also wenn dann mal was wegschmeißen muss, das passiert natürlich auch auf dem Transportweg und im Lager. Wie viel Schwund hast du noch?
Wir haben relativ wenig und das ist auch der Hauptgrund für unser Abo-System, weil viele Kunden immer fragen, ja, ich möchte nicht im Abo bestellen, ich möchte einmalig bestellen. Aber das geht bei uns allein schon aufgrund von der Planbarkeit nicht. Also ich habe jetzt heute früh unsere Bestellmengen für übernächste Woche schon übermittelt, dass der Landwirt schon mal ja schauen kann, was er in dem Stil hätte. Und wenn ich die Bestellungen oder die Mengen nicht hätte, dann würde das ganze Geschäft nicht funktionieren, weil das ist ja einmalig. Mal habe ich 1.000, mal habe ich 500, keine Ahnung. Das ist nur im Abo möglich, weil wir die Planbarkeit brauchen. Und deswegen haben wir kaum Abfall. Also das ist wirklich überschaubar. Weil natürlich jedes Produkt wird abgewogen. Wir bestellen die Produkte natürlich mit so einem kleinen Sicherheitspuffer, dass wir, wenn wir Ausschuss haben, ja genug Ware vor Ort haben. Aber das geht fast gegen null.
Ah, das heißt jetzt, wenn du jetzt in 2 Wochen was lieferst, dann oder jetzt du hast bestellt für in 2 Wochen, dann hast du das natürlich noch gar nicht da, sondern der Landwirt, der plant es bei sich ja auch ein, dass es dann frisch ist sozusagen. Wie lang ist die Laufzeit dann länger, wie in einem klassischen Modell, wenn die Ware in den LEH kommt oder so?
Nein, gar nicht. Also die Ware wird zum Beispiel entweder Samstag oder Sonntag angeliefert für den Verpackungstag Montag. Und Montag kommt dann schon wieder die nächste Anlieferung für Dienstag, Mittwoch. Und deswegen, das geht ja von uns direkt vom Erzeuger zu uns und wird dann verpackt. Und sonst, da steht kein Großhändler oder sonst was dazwischen. Das ist der kürzeste Weg eigentlich.
Okay. Und wie sind die, beim LEH hört man immer so von wenigen Prozent Marge auf dem Produkt. Damit könntest du wahrscheinlich aber nicht überleben bei den Mengen. Beim LEH geht es natürlich mit den Mengen, sondern die Marge müsste bei dir höher sein, damit es funktioniert, oder?
Das ist natürlich im Food-Bereich immer ein heikles Thema, weil man da echt kämpfen muss. Wir stehen natürlich auch immer in der Vergleichbarkeit beim Supermarkt. Das ist bei unserem Produkt immer schwierig. Wenn ich mich mit einem Supplement-Hersteller vergleiche, wo keine Vergleichbarkeit so gegeben ist, der hat es da leichter. Wir stehen da schon immer in Konkurrenz zum Supermarkt und der Kunde ist da schon sehr preissensibel. Und vor allem dann bei unserem Produkt, wo ich am Anfang schon mal gesagt habe, es ist für viele unverständlich, warum das überhaupt was kostet, warum das dann nicht deutlich weniger kostet. Und wie gesagt, das Problem ist einfach, dass das einfach extrem viel Geld kostet, was mit dem Obst und Gemüse verbunden ist. Also Ernte, Liefern, Transport, ja. Mhm. Dann auf unserer Seite natürlich Kartonagen, die Mitarbeiter, die es einpacken, dann DHL. Es ist ein Riesenapparat.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie hoch ist so die durchschnittliche Abo-Laufzeit, wenn die Menschen ein Abo bei euch machen? Haben die das dann also ein Jahr lang oder sogar länger?
Ja, das ist unterschiedlich, aber die meisten bleiben im Abo so zwischen 10 und 11 Lieferungen momentan.
Okay.
Also schon einige.
Und dann? Was machen sie dann? Kaufen sie wieder normal dann, oder verlierst du sie? Weil, okay.
Nee, das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben wirklich treue Kunden, die vor allen Dingen im Sommer sagen, ich brauche jetzt nichts. Also der Sommer ist für uns echt saure Gurkenzeit, weil dann haben sie es selber im Garten, kriegen es vom Nachbarn, sind im Urlaub, keine Ahnung, da haben die echt wenig Lust auf ein Abo und pausieren oder kündigen und kommen dann im Herbst wieder. Und ja.
Das heißt,
viele sagen, ich möchte jetzt einfach wieder selber einkaufen, ich möchte selbst bestimmen, was ich bekomme, weil das ja bei uns immer eine kleine Überraschung ist, was in der Kiste landet. Man kann zwar drei Artikel nennen, die man nicht möchte aufgrund von Allergie oder eben schmeckt mir nicht, aber manche sagen auch, ich möchte wieder voll flexibel sein.
Okay, verstehe. Also du hast ja auch, logisch, du kannst nicht immer garantieren, dass es dann drin ist, was du sagst oder weißt auch noch gar nicht, was eben dann übrig bleibt. Ihr habt noch eine zweite Marke, Fruvi heißt es. Wie unterscheiden die sich konkret? Also kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen, warum es das gibt und was das der Unterschied ist? Ja,
eigentlich eine ganz gute Überleitung, weil wir eben mit dem Punkt der Unflexibilität bei Rübenretter Fruvi gegründet haben. Weil bei Rübenretter packt ja in dem Sinn die Natur die Kiste. Also es kommt rein, was unperfekt ist und wird dann versendet. Und dann gab es immer mal wieder das Feedback, warum auch manche kündigen, weil sie sagen, ich möchte flexibler sein, ich möchte selbst entscheiden, was ich bekomme. Und dann haben wir eben gesagt, okay, wir gründen Fruvi noch mit dazu, weil wir da die Möglichkeit bieten können, die Kisten so zusammenzustellen, wie wir es gerne hätten, also nach unseren Belangen oder auch nach Ernährungswünsche der Kunden. Und haben da jetzt auch die Möglichkeit, dass der Kunde sich seine Kiste komplett selbst bauen kann, wie er sie gerne hätte. Da ist man eben deutlich flexibler noch. Ja, ist halt ein ganz anderes Konzept. Das wäre bei Rübenretter so gar nicht möglich. Wir werden nicht wissen, was unperfekt ist.
Hast du da dann mehr Bestellungen jetzt im saure Gurkenmonat, den du gerade genannt hast? Also, oder merkst du trotzdem, dass die Leute einkaufen gehen im Sommer?
Bei Fruvi meinst du jetzt?
Ja.
Wir haben da halt auch die Möglichkeit, dass man einmalig bestellen kann, weil wir eben nicht so weit ins Voraus planen müssen, sondern wir haben ja immer Zugriff auf die perfekte Ware. Da ist es deutlich einfacher. Da kann man einmalig bestellen und das machen jetzt auch ganz viele. Und wir haben jetzt seit letzter Woche die Möglichkeit, dass die einen speziellen Liefertag wählen können und sagen, okay, bestell für Ende August, weil da bin ich wieder daheim. Und ja, da ist es im Sommer nicht ganz so schlimm.
Okay. Ah ja. Und wo unterscheiden die sich noch? Also wenn ich jetzt mir beide Seiten angucke, das ist ja auch ein bisschen anderes Wording. Das ist natürlich, ich glaube, Rübenretter ist biozertifiziert. Ist Fruvi auch biozertifiziert oder wie ist das?
Nee. Wir haben 2024 eben den Betrieb von Rübenretter zu einem großen Biohändler von uns gegeben, weil wir gesagt haben, okay, dem Kunden scheint es wichtig zu sein, dass die Ware biozertifiziert ist. Die Biozertifizierung bringt aber auch Nachteile mit sich. Und unter anderem, dass viel Ware aus dem Ausland kommt. Also wir haben in Deutschland nicht die Verfügbarkeit an Bioware, wie es im Ausland ist, oder auch nicht zu wettbewerbsfähigen Preisen. Das ist echt ein Problem. Und dann kam relativ schnell oder oft das Feedback von den Kunden, ja, ich möchte es lieber regionaler, Bio ist mir gar nicht so wichtig. Und das ist auch ein Beweggrund für uns, dass wir zum Januar unsere Kisten wieder selbst packen und nicht mehr beim externen Dienstleister. Wir werden dann auch nicht biozertifiziert sein, wir werden weiterhin unsere Bioprodukte von unseren ausländischen Erzeugern beziehen, aber von unseren regionalen Partnern. Da ist es nämlich ganz oft so, die haben kein Bio-Siegel, bauen aber eigentlich biologisch an. Das Problem ist, dass die ganzen kleinen Betriebe sich ein Bio-Zertifikat nicht leisten können. Die ganze Bürokratie dahinter ist viel zu aufwendig, aber die bauen an, als würdest du es dir im Garten anbauen. Und es gibt auch größere Erzeuger, wie jetzt zum Beispiel Scherzer Gemüse, die sind nicht biozertifiziert, haben aber biologischen Pflanzenschutz, also die haben keinen Einsatz von Pestiziden oder Ähnlichem, aber halt kein Bio-Siegel. Und den meisten ist es ja eigentlich nur wichtig, dass sie keine Pestizide oder Spritzmittel zu sich nehmen. Und da achten wir drauf. Aber ich habe keine Lust, in der Hochsaison spanische Gurken zu verkaufen, wenn es doch bei uns auch gibt. Und das ist ein wirklich wichtiger Grund, wo wir sagen, ab nächsten Jahr machen wir das alles wieder selber regionaler, weil es den Kunden einfach wichtig ist.
Und das heißt, du baust dann wieder eine eigene Logistik auf oder habt ihr das Gebäude noch, genau, wo ihr das sowieso gemacht habt, weil ihr das für Fruvi dort verpackt? Okay.
Der Vorteil ist ja, dass wir eine Halle haben, die haben wir im Eigentum und da packen wir Fruvi-Kisten und Rübenretter kommt jetzt wieder mit on top. War früher auch schon hier und ja, dann läuft es wieder.
Okay. Ah ja, das ist natürlich interessant, dass du dann aus so einem Grund hast und das war dann ja vehementes Kundenfeedback oder auch, du hast jetzt ein bisschen auch die eigene Motivation erleuchtet, die kann ich auch komplett nachvollziehen. Ist halt die Frage, wie viel Bio das noch ist, wenn das dann im LKW aus Spanien kommt, ist ja jetzt nicht unbedingt dann auch nachhaltig, sage ich jetzt mal. Von daher verstehe ich das auf jeden Fall.
Ja, es ist echt schwierig, weil es gibt wenig deutsche Bioware, also es heißt wenig. Es gibt mehr Nachfrage, als Ware auf dem Markt ist und dann sind die Preise oftmals nicht wettbewerbsfähig, weil wir einfach in Deutschland so hohe Personallöhne haben, dass oftmals die spanische Gurke dann auch im Supermarkt als Bio landet, anstatt die deutsche, weil es einfach, die müsste das 3- oder 4-fache kosten und der Verbraucher kauft es dann halt eher nicht.
Ja, verstehe ich. Ja gut, ist halt das, wo der Kunde auch drauf achtet, wenn er einkaufen ist, ne? Okay.
Ja, ich verstehe das auch, weil wenn man jetzt als Kunde in den Supermarkt geht und gar nicht weiß, wo die Ware herkommt, dann hilft ein Biosiegel schon mal, dass man einschätzen kann, okay, die ist wenigstens ungespritzt. Aber es gibt ja so viele Erzeuger, die keine Spritzmittel verwenden, aber kein Biosiegel haben. Das ist, glaube ich, noch gar nicht so angekommen in der Gesellschaft.
Ja gut, aber wahrscheinlich ist es auch schwieriger zu zertifizieren, oder? Du kannst natürlich das auf die Webseite und aufs Produkt schreiben, aber das ist dann wahrscheinlich nicht so bekannt wie halt das Biosiegel.
Ja, die schreiben das meistens schon mit auf die Verpackung drauf. Da steht dann oft drauf Schädlingsbekämpfung durch Nützlingseinsatz. Also da werden Insekten eingesetzt, um die schlechten Insekten zu fressen. Also keine Spritzmittel. Und ich glaube aber, dass der Verbraucher das dann auch gar nicht so versteht, was das eigentlich bedeutet.
Okay, eine Frage habe ich noch zu den Rübenretterboxen oder auch zu Fruvi. Du hast ja auch eine Firmenbox. Also ist das so was, was funktioniert, dass die Firmen ein Abo machen, damit die einfach frisches Obst dann da haben? Macht das einen großen Anteil bei euch aus?
Ah, schon. Also es bestellen schon einige Firmen. Bei uns ist da immer ein bisschen so das Problem, dass wir den frühesten Liefertag in der Woche als Dienstag angeben können, weil wir mit der Post versenden und die Firmen es gerne Montagvormittag im Büro hätten. Das ist ein bisschen so die Schwierigkeit, die wir aber regional auch lösen mit einer eigenen Logistik. Da wird dann Montag mit eigenen Fahrzeugen ausgeliefert. Das machen wir aber eigentlich mehr über Fruvi. Und ja, da konnten wir das ganz gut lösen, aber das ist immer so das Thema, ob ein DHL-Versand.
Okay, das heißt, du hast eine eigene kleine Flotte, die dann Firmenkunden montagmorgens beliefert. Also so, da fahren Studenten, Rentner das aus, oder wie funktioniert das?
Genau, also das ist, wir packen die Kisten dann immer sonntags, das muss man auch wissen. Obst und Gemüse gibt es keine Wochentage. Und dann gehen die montags früh raus und sind dann vormittags bei den Büros. Es geht auch im Mehrwegsystem, ist halt auch cool, weil wir mit eigenen Fahrzeugen da sind. Da können wir dann die Mehrwegkiste hinbringen und die alte wieder mitnehmen. Und ja, das kommt ganz gut an.
Das hat hier der lokale Bio-Box-Lieferant auch immer so gemacht. Haben wir das auch eine Weile mal gehabt. Hast du auch eine Mehrwegbox bezahlt, die vor die Türe gestellt, dann haben sie da die abgeholt. So, das war eigentlich echt auch top. Hab mich immer gefragt, warum das nicht im größeren Stil funktioniert. Und jetzt gibt's euch, die das dann postalisch machen, ist ja eigentlich auch cool. Okay. Musst du, um die Logistik dann jetzt wieder nach Hause zu holen, dann wieder Menschen einstellen? Hattest du in der Zwischenzeit die reduziert gehabt, weil ihr die nicht gebraucht habt? Also wie viel Prozent von der Logistik macht dann Rübenretter aus dann, was jetzt wieder on top kommt?
Ja, Rübenretter ist dann schon viel. Also wir müssen dann nochmal 6 weitere Leute einstellen. Aber dadurch, dass wir mit Fruvi ja schon Personal da haben zum Packen, geht schon, aber wir müssen da jetzt schon peu à peu wieder Personal einstellen und da wieder mit reinwachsen. Aber wir waren ja nie weg aus dem Thema und wir haben ja die ganzen Packstraßen, Wagen, Labeldrucker, alles Mögliche ja da. Also kann eigentlich nichts schief gehen.
Und ein Freund von mir, die machen sowas mit Fotoboxen, die haben das auch eine Weile ausgelagert gehabt und haben das dann jetzt vor einigen Jahren dann selber gemacht. Aber bei denen war es hauptsächlich Qualitätsthemen, ne, die der Fulfillment-Dienstleister nicht so liefern konnte, wie sie es brauchten. War das auch ein Thema oder ist das für dich hauptsächlich das Thema mit der Bio-Geschichte?
Also der ganz, ganz große Beweggrund ist, dass wir das Produkt einfach vermissen und das deswegen und deswegen wieder zurückholen, weil wir sagen, unser Herz, unsere Seele ist weg. Also das ist ja unser Produkt. Und das ist eigentlich der Hauptgrund. Wir vermissen das Produkt. Und ja, das Bio-Thema spielt auch mit rein, weil wir halt einfach wieder mit unseren Partnerlandwirten zusammenarbeiten wollen, weil die schon sagen, hey, wir vermissen euch. Könnt ihr nicht irgendwie krumme Gurken brauchen? Ich hätte so viele. Oder Schwarzwurzeln zu klein. Ich so, nee, leider nicht. Aber ab Januar geht's dann wieder.
Okay. Ja, das ist natürlich
auch
eine coole Motivation.
Was war jetzt deine Frage nochmal eigentlich, wo ich jetzt abgeschweift bin?
Die Frage, das ist egal, wir haben die jetzt übersprungen, das ist alles gut. Ich habe die schon wieder die nächste im Kopf. mir ging es einfach darum, ob es auch an der Qualität lag einfach. Also,
das war anfangs, also man muss ja sagen, wir arbeiten mit dem Lieferanten schon seit Jahren und von daher wissen die, was wir für eine Qualität brauchen und liefern die auch und von daher war das schon ganz gut. Am Anfang war das schon auch ein Thema, wurde dann auch mal Sommer 2025 akuter, wo wir dann auch wirklich, wo ich gesagt habe, wir waren dann schon sehr, sehr weit unten mit den Kisten. Das war auch Qualitätsthema. Und seitdem, dann haben wir einfach noch enger zusammengearbeitet und das eigentlich gemeinsam wieder die richtige Spur gebracht. Und seitdem läuft es gut, dass wir auch wieder wachsen konnten, Qualitäten passen. Und die machen das wirklich gut.
Okay. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Dann hast du ab Januar das wieder in-house und ihr seid da näher zusammen. Ich glaube, das macht auch viel aus. Und du kannst eben, hast deine lokale Bauern wieder am Start. Kannst du, also wenn du jetzt da neue mit onboardest, kommen die dann auch vorbei und schauen sich das an? Spielt das auch eine Rolle dann?
Dass die Bauern bei uns vorbeischauen oder wir bei denen?
Ja. Ja, beides wahrscheinlich, ne?
Ja, also wem es interessiert, die finden das schon immer ganz interessant und auch eher unverständlich, dass das online funktioniert. Also für die ist das ungreifbar irgendwie, so ein Vermarktungsweg. Die kennen das halt über Wochenmärkte oder über einen Großmarkt, einen Einzelhändler. Aber online finden die spannend und schauen sich das schon an, aber jetzt nicht unbedingt.
Haben die in dem Wochenmarkt ihre krummen Sachen liegen eigentlich? Also ist das so eure Konkurrenz dann oder müssen die da auch komplett akkurat gerade sein?
Je nachdem, was sie eben möchten. Sie können es natürlich mit anbieten. Wenn es die Kunden kaufen, ist ja sehr gut. Aber im großen Stil kaufen die Verbraucher schon die perfekte Ware. Das ist ja eben das Problem auch, warum es uns gibt. Weil man muss mal sich vergleichen im Supermarktregal oder mal andere beobachten. Die schauen sich da die Paprika dreimal an, dass sie ja keinen Fleck hat und nehmen dann die perfekte mit. Und die, wo irgendwo ein Fleckchen hat, die bleibt liegen. Und der Supermarkt möchte natürlich alles verkaufen. Deswegen schaut er auch, dass die Ware absolut perfekt bei ihm ankommt, dass alles verkauft wird. Weil der Verbraucher da irgendwo schon schuld ist dran.
Verstehe. Hast du das bisschen Marketing schon, haben wir ein bisschen drüber gesprochen, mit Influencern. Arbeitest du heute noch mit Influencern zusammen? Oder was sind eure Hauptmarketingkanäle? Jetzt sind wir hier beim Podcast, da geht es ums Thema PR natürlich auch ein bisschen. So, gab es nochmal irgendwelche coolen Marketing-Stunts, die du gemacht hast, nochmal irgendwelche größeren Fernsehauftritte? Oder wie sieht euer heutiger Marketing-Stack so aus? Wo kommt ihr an neue Kunden?
Genau, also Fernsehbeitrag hat man jetzt schon länger nicht mehr, leider. Das ist natürlich schon immer ein cooler Push. Wir arbeiten immer noch mit Influencern zusammen. Das funktioniert ganz gut, weil eben unser Produkt trotzdem ein bisschen erklärungsbedürftig ist und die das ganz gut erklären können. Dann funktionieren UGC-Ads auf Meta auch sehr gut. Unser Produkt muss man einfach ein bisschen erklären, was das ist, warum das in der Box landet, warum es gerettet wird und so weiter. Und daher funktionieren Meta-Ads, Google-Ads, Influencer, aber auf Meta vor allen Dingen dann Video-Ads, wo man eben die Kiste zeigt, auspackt, was ist da drin, wie sieht das aus, welche Qualität
die
hat
Influencer
das.
Influencer machen auch so Unboxing-Videos dann und zeigen, was drin
Genau, dann hatten wir auch letztes Jahr eine größere Kooperation mit einem Kühlschrankhersteller, das war auch cool. Der hat dann zu jedem verkauften Kühlschrank eine Box von uns mitgeschickt, sodass sie ihre erste Ladung für Kühlschrank mal schon hatten. Das war auch ganz cool.
Alle Kühlschränke kaufe ich online, oder? Also kaufe ich, was weiß ich, bei einem von den größeren Lieferanten oder wo kaufen? Also dann muss ich mich registrieren und dann kriege ich eure Box oder wie war das?
Ja, also das war so, die konnte man stationär eben im Einzelhandel kaufen und wir konnten da auch 400 Einzelhandelsmärkte mit Obst und Gemüse versorgen, um diese ganze Aktion eben präsenter zu machen. Das war für uns auch cool, weil wir dann eben Rübenretter auch im Einzelhandel präsent waren in den 400 Märkten zu der Aktion.
Ja. Cool.
Und dann zu jedem gekauften Kühlschrank konnte man dann online beim Hersteller auf der Website diese Kiste beantragen und dann wurde die von uns verschickt.
Das ist natürlich eine coole Sache, okay. Hast du da noch mehr Ideen in die Richtung? Also das ist ja auf jeden Fall was Ungewöhnlicheres, wie man in den Kopf von dem Kunden kommt und auch drin bleibt vielleicht für einen gewissen Zeitraum.
Ja, wir jetzt als nächstes angehen wollen, ist ja, wir haben ja vorhin kurz das Büroobstthema angesprochen. Und dadurch, dass ja immer mehr Leute auch von zu Hause aus arbeiten und da der Montag vielleicht gar nicht so entscheidend ist, dass wir an die Arbeitgeber rangehen und sagen, wollt ihr euren Mitarbeitern das nicht nach Hause senden, so als Benefit? Man darf ja 50 Euro steuerfrei den Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Das wären dann 2 Boxen im Monat. Und das wäre halt eine coole Sache, weil er sich gesund ernähren kann, hätte was daheim und es wäre eine schöne Wertschätzung. Ja. Und das wollen wir weiter ausbauen.
Das ist natürlich klar. Also für die, die das nicht kennen, das kann man machen. Da gibt es eine Möglichkeit. Ich glaube, früher hat man häufig so Tankgutscheine gemacht oder es gibt so Einkaufskarten für die 50 Euro. Oder man kann sowas eben machen, also als Benefit. Das ist natürlich, das ist cool, an das habe ich gerade gar nicht gedacht. Und was kannst du noch so machen? Also bei E-Commerce denke ich immer auch an das klassische Thema E-Mail-Marketing, CRM, vielleicht auch so Loyalty-Programme. Da hatte ich ja, Duschbrocken hatte ich schon zweimal im Podcast. Die haben so ein Loyalty-Programm oder einige, die einen Shopify-Shop haben, machen da was. Das ist natürlich schwierig jetzt bei euch, wenn ich sowieso die ganze Zeit ja, ein Abo habe, das da noch zu belohnen. Aber was kannst du da noch machen in die Richtung?
Nee, also das ist schon wichtig und wir haben auch ein Loyalty-Programm laufen, weil eben das immer wieder aufkommt. Neukunden werden über Neukundenrabatte geworben und die Bestandskunden, die ja eigentlich die treuesten und die wichtigsten für uns sind, die fallen dann hinten runter ganz oft. Und um dem gegenzuwirken, kriegen die ja pro Lieferung Punkte und dann eben irgendwann Guthaben, wo sie wieder einsetzen können und bekommen dann mal eine Kiste gratis oder je nachdem, wie sie es halt ansammeln. Die werden auf jeden Fall belohnt. Und ja, E-Mail-Marketing läuft sowieso. Das ist dann im bestehenden Abo eher unterhalten, beziehungsweise Infos um die Box oder warum wurde etwas gerettet. Und wir ziehen jetzt aber auch auf Shopify, also jetzt zum September. Auch ein Riesensprung, weil war viel Arbeit, dass auch die Abo-Seite richtig funktioniert. Genau. Und ansonsten machen wir aber auch trotzdem relativ viel über die Deutsche Post, wo wir sagen, wir schreiben unsere Bestandskunden mit Postkarten an oder schreiben auch die Nachbarn unserer Kunden mit Postkarten an. Solche Dinge machen wir auch, weil es einfach Nachbarn funktioniert.
Okay, ja, das ist heißt, du hast Adressen und kannst dann irgendwie sagen, du willst die Straße, okay.
Ja, das ist eigentlich eine coole Strategie, weil die Nachbarn ja ähnliche Zielgruppe sind meistens. Ja. Und von daher funktioniert das auch ganz gut.
Da machst du dann eine DHL-Infopost sozusagen, oder wie das heißt?
So
heißt
genau, so eine Postkarte. Wir haben auch schon viel probiert. Aber die Postkarte funktioniert am besten. Wir haben das mal probiert mit so einem 6-seitigen Mailer, wo dann wirklich viele Infos drinstehen, aber da ging relativ wenig, weil ich glaube, die haben das einfach weggeworfen. Das war Werbung für die und die haben das weggeworfen, bevor sie es aufmachen und sich anschauen. Und die Postkarte, du siehst auf den ersten Blick, um was es geht, schaue ich mir an, ist cool. Funktioniert
dann. Musst du dann einen Gutscheincode draufpacken, dass sie bestellen beim ersten Mal oder geht
machen
das
machen
so?
Wir schon immer, weil wir dann auch die Aktion ein bisschen auswerten können, weil so hat man ja wenig Tracking-Möglichkeit darüber. Genau.
Also auf jeden Fall ein guter Gedanke, habe ich noch nie dran gedacht, aber klar, wenn jetzt Leute das bestellen, dann haben die vielleicht, keine Ahnung, Kinder im Haushalt, dann hast du vielleicht ein Neubaugebiet, dann schickst du es an die Nachbarn. Naja, guter Gedanke auf jeden Fall. Ich lerne nie aus hier. Das ist immer, immer spannend. Immer kann ich nochmal was mitnehmen. Ja, und kriege ich also, was ich bei SaaS-Modellen häufig habe, aber manchmal auch bei E-Commerce, wenn ich jetzt schon Kunde bei euch bin, kriege ich dann auch was, wenn ich neue Kunden weiterempfehle?
Ist das haben was, wir auch. Wir haben so eine Freunde-Werben-Aktion. Du kannst dann deinen Link versenden und bekommst dann 10 Euro als Guthaben und der Geworbene bekommt auch 10 Euro als Startguthaben. Von daher ist das schon ganz cool.
Okay, ja cool.
Tech-Stack hast du aber schon ein bisschen relativ was wenige, muss ich sagen.
Echt? Okay, ja, vielleicht ist nicht so bekannt. Aber ich würde es nutzen. Also ich finde es ein cooles Thema, wenn es sowas gibt. Ja. Tech-Stack hattest du gerade schon angesprochen. Auf Rübenretter habt ihr gerade, glaube ich, eine Eigenentwicklung, oder? Und Fruvi war schon immer auf Shopify und jetzt sieht da alles zusammen, dass ihr eine technische Basis habt und nicht da Kuddelmuddel im Technologie-Dschungel.
Ja, ich muss sagen, wir haben mit 2018 mit Shopware 5 gearbeitet und in dem Abosystem nur die SEPA-Lastschrift angeboten. Für Shopify ist es immer noch ein Problem, dass sie keine SEPA-Lastschriften für Abos abbilden. Daher konnten wir lange, lange nicht auf Shopify gehen und haben dann auch mit der Eigenentwicklung gearbeitet. Funktioniert auch gut, aber es ist halt bei jeder Änderung eine Katastrophe, weil viel Testing dabei ist, jede Schnittstelle kostet Geld, also das ist schwer. Um vor allem jetzt auch im KI-Zeitalter mithalten zu können, gehen wir auf Shopify. Haben wir jetzt auch eine gute Lösung gefunden, wie wir das Thema mit den Lastschriften lösen können. und sind dann hoffentlich zum September startklar.
Okay, da habe ich dir vielleicht noch einen interessanten Tipp dann im Nachgespräch.
Okay.
Dafür. Wie sieht es sonst mit KI-Nutzung bei euch aus? Also ist das was du vor allem für Content nutzen tust oder nutzt du das auch, keine Ahnung, für Auswertungen? Was ist so oder habt ihr sogar ein Shopify-Plugin selber entwickelt mit KI? Also was sind da so deine Use Cases?
Ja, eigentlich alles. Also wir sind echt tief drin. Cloud läuft rauf und runter bei uns und wir machen alles. Ich krieg jeden Tag in Slack meine wichtigsten Zahlen über Meta-Ads, Google-Ads oder sonstige Kennzahlen. Lass mal die E-Mails zusammenfassen, was wichtig ist, was ansteht, meine To-Dos für heute. Dann habe ich für unser Lager die ganze Software mit Cloud Code selber gebaut, wo man eben sieht, was in die Kisten rein muss. Habe auch eine Shopify-App damit entwickelt, die momentan im Flugi-Shop läuft, um den Liefertag auszuwählen. Die Extension geht dann direkt in unsere Lagersoftware. Ansonsten viel Content-Ideen. Boah, viel. Also ohne, ich weiß gar nicht, was wir vorher gemacht haben. Oder auch das E-Mail-Marketing von Flubi, das läuft auch komplett über Cloud. Da lassen wir das als HTML-Datei generieren und laden es direkt in Klaviyo hoch. Läuft auch super.
Okay. Aber so das Shopify-Plugin hast du jetzt nicht selber entwickelt damit? Das Last-Shift-Ding, oder? Doch schon?
Nee. Das ist mir zu heikel.
Okay. Ja, verstehe ich. Das muss funktionieren, ne? Da will ich jetzt nicht. Ja. Aber auf der anderen Seite funktioniert es, glaube ich, ja schon ganz gut. Ja.
Genau.
Okay. Wie ist sonst euer Firmen-Setup aktuell? Ihr habt verschiedene GmbHs. Du bist Teil Geschäftsführer, manchmal alleine, manchmal mit deinem Bruder zusammen. Habt ihr eine Holding-Struktur? Arbeitet ihr remote oder vor Ort? Also wahrscheinlich arbeitet ihr vor Ort, sonst heißt du, es würdest dich nicht freuen, dass die Leute zusammenkommen wieder. Aber wie ist sonst euer Firmen-Setup?
Genau, also ich habe eine Holding, darunter habe ich dann drei weitere GmbHs. Einmal die Rübenretter natürlich, die gehört mir alleine oder bin ich hundertprozentig alleine. Die M&B Handels GmbH, die habe ich mit meinem Bruder zusammen, da sind wir 50-50 Partner und darunter läuft Fruby. Und dann gibt es noch die PL Vermietungs GmbH, das ist eine Vermietungs GmbH von mir, die unser Firmengebäude eben hält und wir arbeiten hier auch vor Ort.
Ja, okay, ja, Firmengebäude hält die und vermietet es dann. Ist das... Braucht man das? Also ist das was, wolltest du da die Risiken ein bisschen auseinanderziehen?
Naja, das, wenn ich, warte mal, da muss ich kurz nachdenken.
Ja. Ist auch nicht so schlimm. Also können wir ausgeben, ist alles gut, kann ich auch löschen.
Auf jeden Fall, wenn ich es in der GmbH gekauft hätte, unter meinem Namen als hundertprozentig alleiniger Gesellschafter, hätte ich einen steuerlichen Nachteil gehabt. Deswegen musste ich irgendwie noch eine zweite Gesellschaft gründen, dem das Gebäude gehört, dass ich es an meine operative GmbH vermieten kann. Aber
Wird
schon ein paar Jahre her.
Okay. Und wie ist es mit deinem Bruder, eine Firma zu machen? Wie klappt das für dich? Ist das, ihr seid ja 50-50. Gibt es da häufig Situationen, wo ihr euch nicht einig seid? Oder klappt das eigentlich ganz gut?
Nee, also wie gesagt, wir sind ja seit Anbeginn der Zeit, arbeiten wir zusammen. Er war halt auch früher immer schon bei Rübenretter Angestellter, hat da den ganzen Einkauf und die Logistik gemanagt. Und jetzt bei der M&P hat sich jetzt auch wieder so entwickelt, dass er Einkauf, operatives Verpacken managt, ich mich um den Shop, Marketing und das ganze Strategische bis zu kümmern. Und von daher ergänzen wir uns echt saustark.
Ja, okay. Cool. Also du hast schon angesprochen, ihr sucht gerade Leute dann im Logistikbereich, aber auch noch andere in anderen Bereichen. Also sucht ihr dann auch Softwareentwickler oder macht ihr das dann tatsächlich alles mit Cloud selber?
Ja, das, was wir jetzt gebraucht haben, das habe ich mit Cloud selber gemacht, weil das ist so speziell und bevor ich das irgendjemandem erkläre, natürlich hat es schon Zeit gekostet, sich da reinzufuchsen, weil ich kannte mich da vorher auch nicht aus, aber mir macht das voll Spaß. Und ja, das ist so vorstellen. Speziell. Und jetzt kann ich eben jede Kleinigkeit, die wir brauchen könnten, selber mit reinbauen und uns macht das die Arbeit so viel leichter. Und deswegen, wir machen das selber oder ich mache das selber. Ansonsten haben wir relativ viel ausgelagert gehabt an Agenturen. Das war E-Mail-Marketing, der ganze Social-Media-Auftritt, das war alles ausgelagert. Das haben wir jetzt aber auch beendet. Ich habe jetzt zum 1. Mai meine Frau eingestellt für Social-Media und seit 1. Juli haben wir noch eine Kollegin auch für Social-Media. Wir machen jetzt alles selber. Funktioniert auch viel besser, weil einfach die Personen sind am Produkt und im Unternehmen und wissen, um was es geht und ist der kürzeste Dienstweg.
Kann mir vorstellen. Also, aber es war jetzt nicht so, dass du mit der Agentur unzufrieden warst, sondern es ist einfach jetzt schneller und geschickter zu lösen.
Ich sag mal so, wenn wir selber machen, bringt es mehr Erfolg.
Okay.
Die Agentur hat natürlich ihren Job gemacht, aber ist natürlich nicht so nah
am
dran
Produkt
wie wir und haben dann ja einige Sachen nicht so funktioniert, beziehungsweise nicht zu dem gepasst, was wir gerade in der Box haben und deswegen das war ein bisschen schwierig und daher mussten wir das selber wieder machen.
Jetzt sind wir im Podcast, der heißt Happy Bootstrapping. Ihr seid komplett gebootstrapped, seid immer aus dem eigenen Cashflow gewachsen. In einer Kategorie, wo das eigentlich irgendwie kaum jemand schafft, habe ich so das Gefühl. Es gab ja schon mal so ein paar Startups, glaube ich, die dann auch finanziert wurden. Es hat, glaube ich, nicht so ganz funktioniert. Ist es für dich eher Umstand oder Überzeugung gewesen, das zu bootstrappen?
Nee, das ist auf jeden Fall Überzeugung und Umstand. Also ich sage mal so, wenn ich jetzt das wieder gründen würde, glaube ich, würde man das ohne fremdes Geld kaum noch schaffen, weil einfach die Marketingausgaben so extrem sind. Damals war das halt 2017 einfacher irgendwie. Die Leute haben auch das Geld leichter ausgegeben. Also vor Corona war ja Wirtschaft florierend. Und von daher konnten wir auch aufgrund der medialen Präsenz, haben wir Marketingausgaben gehabt oder eigentlich gar keine. Weil die kamen einfach, die Kunden, über die Medien. Wir haben die abgearbeitet, dann waren sie zufrieden, dann wurden wir weiterempfohlen und so ist es eigentlich organisch gewachsen und konnten dann auch organisch Cashflow aufbauen.
Gab es mal Interesse von Investoren oder auch von den, weiß ich, du hast ja jetzt auch ein paar größere so Handelskonglomerate als Partner gehabt oder hast du noch Landwirte im größeren Stil, haben die sich mal dafür interessiert, da einzusteigen?
Nee, also Landwirte nicht, das haben schon mal ein paar angefragt, aber da habe ich immer gesagt, weil ich hatte keine Lust, ich weiß auch nicht, die haben gedacht, brauchen wir ja nicht. Also,
ja.
Nee, da eigentlich, ja, das ist dann schon Überzeugung auch. Also ist halt auch cool, wenn du alles selber entscheiden kannst und alles machen, wie du willst,
ja,
ohne irgendwie Rücksprache oder Report zu liefern.
Was mir gerade einfällt, ist so diese Parallele zu Clarksons Farm. Haben wir hier sehr als Familie gern geschaut. Er hatte auch ganz viele Produkte aus der lokalen, von den lokalen Bauern bei sich im Hofladen, hat jetzt dann ein eigenes Restaurant, wo er dann auch Dinge aus dem Umland verkauft. Und das finde ich total interessant, wie der das so diversifiziert. Aber meine eigentliche Frage war, hast du dir mal überlegt, genau da in der Serie Amazon Prime Werbung zu schalten? Habt ihr euch das mal angehört? Das würde ich, glaube ich, so vorstellen, dass das gut passen könnte.
Ja, interessant, weil wir da vor 3 Wochen jemanden da hatten, der uns das präsentiert hat und wir das auch interessant finden, weil du natürlich über Amazon Prime auch wieder Zielgruppen selektieren kannst und nur den Leuten ausspielen, die in deiner Zielgruppe sind, was du ja bei normaler Werbung nicht hast. Und du hast halt den Vorteil, bei 2 oder 3 Werbeblöcken schaltet jetzt keiner um oder geht ans Handy oder sonst was und die schauen sich das an. Und in Fernsehwerbung, jeder im Handy schaltet um oder geht woanders hin, da ist das schon ganz interessant. Und für unser Produkt, dadurch, dass wir so viel Erfolg auch mit den Fernsehbeiträgen hatten, glaube ich, wäre das schon ganz interessant.
Vor allem, was ich das Spannende finde oder was ich immer, du könntest ja, also ich habe zum Beispiel, also wir haben auch das mit Werbung, haben bisher das nicht gekauft, dass du das nicht siehst. Ich finde es aber auch spannend, das zu sehen. Du kannst ja dann auch interaktiv mit der Werbung agieren. Da gibt es ja dann einen Button, der sagt, wenn du jetzt drückst, kriegst du Informationen per Mail oder dann über eine Push in die App. Das ist nur nicht ganz ausgereift und richtig geil. Aber ich finde es interessant, weil du halt so einen Klick messen kannst im Fernsehen sozusagen und du sehen kannst, funktioniert das. Und ich hatte mal eine Werbung für ein Fahrzeug bei mir und da war dann individuell hier das lokale Autohaus noch reingeblendet sozusagen mit Adresse. Und ich glaube, das kannst du da halt auch dynamisch regeln wie im normalen Fernsehen. Deswegen finde ich es eine super spannende Werbeform. Und wie du sagst, man unterbricht es halt nicht. Und du gehst jetzt auch nicht aufs Klo, wie du bei der 5 Minuten Privatfernsehwerbung oder sowas machst. Du siehst ja 30 Sekunden, also da stehst du jetzt nicht auf, die guckst dir halt kurz an. So, deswegen fand ich es gut passend jetzt, gerade auch in der Serie, dass ihr das mal probiert, aber cool. Gerade weil du gesagt hast, erklärungsbedürftiges Produkt und dann kannst du das da machen und messen, das fände ich, glaube ich, spannend. Da kannst du mir unbedingt sagen, wie das funktioniert. Bewerber gibt es ja aber auch. So, es gibt, glaube ich, Edepetete oder gab es mal. Das war, glaube ich, auch ein Investment-Case. Wie verfolgt ihr das so oder machst du einfach euer Ding?
Ja, das ist schon natürlich ein Mitbewerber, aber ich mache immer unser Ding, muss ich sagen. Und die sind ja jetzt auch, also die Gründer haben das ja verkauft jetzt Anfang des Jahres, gibt es neuen Eigentümer. Und ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall haben die auch stark zu kämpfen gehabt oder haben es auch immer noch, weiß ich nicht genau. Wie wir auch nach Corona und die haben jetzt einen Eigentümerwechsel und mal schauen jetzt, oder was die neuen Eigentümer daraus machen. Aber wir laufen schon immer parallel und von daher war immer harmonisch.
Okay, ja. Ja, interessant. Was kannst du, was jemand mit Kapital nicht machen kann als gebootstrapptes Unternehmen? Also, und umgekehrt vielleicht auch. Wo fehlt dir das Kapital, um größere Dinge zu machen? Hättest du diese Technologiegeschichte schon länger vereinheitlicht, hättest du dir das einfach leisten können? Oder wo sind da für dich die Unterschiede zwischen den beiden Modellen?
Also ich muss sagen, dass wir ja großes Glück hatten, auch durch Corona relativ gut Kapital anhäufen zu können und wir ja unsere eigenen Investoren in dem Sinn waren und von daher auch relativ viel umsetzen konnten. Wir haben halt einen großen Vorteil, dass wir machen können, was wir wollen, ohne irgendwie Rücksprache zu halten. Oder wenn ich mir jetzt ausdenke, keine Ahnung, wir bauen jetzt eine eigene Logistik auf für alles, dann kann ich das auch machen. Also man ist halt freier. Und das finde ich schon als Vorteil.
Okay. So, wenn du jetzt da morgen jemand kommen würde und würde investieren wollen, würdest du das machen wollen oder kommt es drauf an? It depends. Was ist da so dein Take drauf? Ich habe auch immer wieder Gäste, die sagen, es würde es auf gar keinen Fall machen. Ne? Das weißt du dann auch nicht.
Nee, würde ich auch auf gar keinen Fall machen. Also wenn dann nur ganz verkaufen, aber mit jemandem, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Okay. Nee. Weil, okay, denkst du, das würde dich
keine
auch
bremsen? Keine Ahnung, das ist echt so eine Überzeugungssache.
Ja.
Ich habe gar keine Lust drauf. Nee, weil wir es auch nicht brauchen. Keine Lust.
Ja. Okay.
Aber ich kenne es auch nicht anders, muss ich dazu sagen. Kann ja auch sein, dass es mega cool ist, wenn man dann noch einen Partner hat und mit dem gemeinsam wachsen kann. Kann auch sein. Ich kenne es nicht. Aber so aus dem Gefühl heraus passt es ganz gut, so wie es jetzt ist.
Ja, okay. Gab es irgendwelche größeren Fuck-ups, wo du auch mal gedacht hast, hey, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich will es verkaufen und was komplett anderes machen? Hast du mal sowas, du hast ein bisschen angesprochen, dass die Übernahme was ihr dann an den Stiefvater warst, glaube ich, verkauft habt, wo du eine recht stressige Zeit hattest, so habe ich es verstanden. War das so ein Moment oder gab es noch andere krasse Dinger?
Ja, also das war ein Moment, das hat sich auf jeden Fall angeboten, weil wir einfach das Arbeitspensum nicht mehr geschafft haben und auch beides zusammen nicht geschafft haben und da haben wir uns ja zum Glück dann fürs Richtige entschieden. Aber wir hatten mit Rübenretter Software technisch viele, viele Schwierigkeiten. Also wir haben versucht, von Shopware 5 auf Shopware 6 zu migrieren und hatten dann, ich glaube, 3 oder 2 Agenturen, die versucht haben, uns ein Abo-Plugin zu bauen, weil Shopware selbst keins mehr angeboten hat. Und da sind wir, ich glaube, das ging über 2 Jahre, das Thema gescheitert. Mit dem einen war ich per Anwalt nur noch in Kontakt, weil die uns...
Okay.
Ja, es war ein Riesenthema. Und unser Shopware 5 Shop hat nur noch Macken gemacht. Also das war wirklich ein Thema, ich habe keinen Bock mehr. Also ich habe echt keine Lust mehr.
Krass.
Und dann haben wir gesagt, okay, ich gehe ganz weg aus der Shopware-Welt. Ich weiß auch nicht, ich war so von Shopware überzeugt. Wir machen was Eigenes. Also, und dann kam eben diese Eigenentwicklung. Hab damals auch schon mit Shopify geliebäugelt, weil ich das System einfach cool finde. Aber dadurch, dass ich hatte zu dem Zeitpunkt 8000 aktive Abonnenten auf Lastschrift und Shopify hat mir das nicht geboten, und ich gesagt habe, okay, dann machen wir was anderes.
Okay. Ja, krass. Das heißt, du hast dann 2 Jahre lang eine Agentur bezahlt und hast im Endeffekt das nie produktiv nehmen können, sozusagen.
Ja, in den 2 Jahren waren das 2 Agenturen. Die eine hatte nur einen Entwickler, der das kann. Der ist dann krankheitsbedingt ausgeschieden. Die zweite Agentur hat uns zugesichert, dass es kann. Die konnten das aber gar nicht, weil die von Shopware keine Ahnung hatten. Also, Sehezeit. Wo ich auch gesagt habe, hey, ich habe keinen Bock mehr.
Ja, verstehe ich.
So gegen Wände.
Ja. Ja. Hast du eigentlich eine App auch, wo ich mein Abo verwalten kann und so? Ist das was, das in Zukunft angedacht oder geplant ist? Oder habt ihr da schon was?
Haben wir nicht. Ist jetzt auch nicht angedacht, weil ja die Bedienbarkeit von Browser und Kundenkonto, finde ich, auch ausreicht. Aber vielleicht, wenn man irgendwie der Kunde das wünscht, mal schauen. Ist ja über Shopify auch ganz einfach umzusetzen dann.
Ja, nee, ich dachte nur, weil du vielleicht, dann kannst du, wenn es von den Mitbewerbern noch nicht gibt und dann bist du in den Stores unterwegs, kannst es da bewerben, mal probieren, ob du so halt leichter und günstiger an die Kunden rankommst, wenn du halt eine eigene App halt hast und die anderen haben es nicht. Ne? Ja, hätte mich jetzt einfach mal interessiert. Wie entwickelt sich jetzt eigentlich der Markt in Zukunft? Gibt es ja da irgendwie so eine neue EU-Abfallrahmenrichtlinie, heißt die, glaube ich. Weiß nicht genau, ob das der richtige Begriff ist oder die ist schon in Kraft. Hat es Auswirkungen auf euer Geschäft oder haben wir das in Deutschland überhaupt schon umgesetzt? Bin ich mir gar nicht sicher. Manchmal sind wir ein bisschen hinterher bei den Richtlinien. Ist das was einen Einfluss hat bei euch?
Ich muss ehrlich sagen, ich kenne die Richtlinie jetzt gar nicht so intensiv. Okay. Ist das wie in Frankreich, dass man nur noch bestimmte Mengen wegwerfen? Oder wie bist du da
näher?
Ich
glaube, sowas
in
die Richtung ist es, dass du das irgendwie auch besser dokumentieren musst und man muss es irgendwie verwerten. Also in Frankreich ist das ziemlich hart. Ja,
ja.
Also da ist das eigentlich ein Markt für euch, wo du hingehen könntest und habt euch das mal überlegt, zu internationalisieren?
Also Deutschland ist so groß, das reicht auf jeden Fall aus.
Hast du viel.
Und,
viel Potenzial.
Wir haben früher mal nach Österreich versendet, aber das war auch Katastrophe, weil das Paket war 2-3 Tage unterwegs, weil ein weiterer Weg war ins Ausland. Funktioniert für uns, ne?
Ja, verstehe. Ja, das glaube ich, okay. Und die Discounter verkaufen in Zukunft, glaube ich, auch, oder verkaufen, glaube ich, mehr so krumme Ware, oder manche zumindest werben damit, oder haben es als Aktion, aber das, also nimmt das, merkst du das im Geschäft, oder hilft dir das vielleicht sogar eher in der Aufklärung zum Produkt?
Nee, das merken wir gar nicht. Und das ist ja auch das Problem. Ich glaube auch, dass die das im großen Stil gar nicht verkauft kriegen oder überhaupt was verkauft kriegen, weil ja das Problem ja wirklich der Verbraucher ist, habe ich ja schon erwähnt. Er schaut ja nach dem Perfekten. Und wenn dann verdrehte Karotten drin liegen, die nimmt er eigentlich nicht. Also tendenziell greift er dann zu Perfekten, weil es halt einfach einfacher zu schälen ist, zu verarbeiten. Und das andere, das nimmt doch wer anders mit. Aber da kommt nicht. Ich glaube, das funktioniert nicht. Und deswegen gibt es ja unser Konzept überhaupt. Weil wenn diese Ware im Supermarkt verkaufbar wäre, dann wird sie ja auch verkauft werden.
Ja.
Aber es ist schwer.
Okay.
Wir haben ja noch das Thema bei den Supermärkten, da spielen ja auch die Logistikkosten mit rein, weil es ist ja so, die Gurken werden beispielsweise 12 Stück in eine Kiste sortiert. Das geht bei geraden Gurken und gleich langen Gurken wunderbar. Bei krummen Gurken passen dann vielleicht nur 6 oder 7 Stück in die Kiste rein. So, dann kostet die Gurke ja in der Logistik schon wieder deutlich mehr.
Das stimmt.
Warum dann eigentlich eine krumme Gurke auch wieder mehr kosten müsste, was der Verbraucher ja gar nicht versteht. Ja, und das ist einfach alles verzwickt. Ich glaube, das wird im Supermarkt niemals funktionieren.
Ja, verstehe. Interessant auf jeden Fall. Jetzt eine Frage, die muss ich natürlich auch noch stellen. Ihr habt jetzt so 2 Marken, 2 ähnliche Produkte, gleiches Team. Ist das was du würdest es ja nicht machen, wenn es sich am Ende nicht lohnen würde, aber kannibalisieren tut sich selber auch nicht. Du hast gesagt, das ist ja eher gegenläufig, soll es helfen. Aber denkst du, das würde helfen, wenn du dich nur auf eins konzentrieren würdest? Oder ist es so genau das, wie es für dich passt, dass es eben die beiden Sachen gibt?
Es ergänzt sich eigentlich ganz gut. Also für uns passt es jetzt echt optimal, weil wir eben die ganzen Ressourcen bündeln können und wir beides ja hier in der Halle arbeiten können. Wir haben LKW und Stapler und für uns ist es einfach günstiger, wenn beides zusammen hier vor Ort ist. Ansonsten ergänzt sich das ja auch ganz gut, weil wir haben bei Rübenretter halt Kunden, die das Produkt wollen, weil sie was dagegen tun wollen, weil sie Lebensmittel retten wollen. Und bei Fruvi ja schon wieder ganz andere Kunden, die die Flexibilität wollen, die gerade auf gutes Obst und Gemüse legen. Das ist eigentlich schon wieder eine ganz andere Zielgruppe.
Machst du eigentlich alles für die Community oder für eure, weiß ich, loyalen Kunden? Gibt es da so Special Events? Ladet die mal ein auf den Hof, um zu zeigen, wie das funktioniert? Ist das was die, also interessiert die das, wie das, wo das herkommt und wie es funktioniert? So ein Rübenräderfest im Jahr sozusagen, macht das sowas?
Nee, aber da haben wir auch schon mal drüber diskutiert, weil das wäre schon cool, weil so Community-Events ja trotzdem im Kommen sind und immer mehr das machen. Dass man mal die Community zusammenbringt. Haben wir jetzt auch schon mal durchgesprochen, ja, aber haben wir noch nicht umgesetzt.
Ja, es ist natürlich auch ein Riesenaufwand. Aber ich glaube so, wenn man die Leute eh eng an sich gebunden hat, kann man es dadurch schaffen, sie noch enger zu binden und vielleicht so neue Kunden auch da zu generieren und das Produkt erklären. Und du hast vielleicht dann die Presse da, die dir wieder aber es ist in Summe natürlich schon ein Riesenaufwand, das ist völlig klar. Ist mir nur gerade so eingefallen, weil ich das woanders herkenne.
Ja, aber wäre schon mal cool. Hätten wir auch Bock drauf. Mal schauen, was noch entsteht.
Du hast vorhin kurz gesagt, du würdest das, weiß nicht, ob du das heute nochmal ohne Kapital machen könntest. Was würdest du jemand raten, der heute im frische E-Commerce-Bereich starten will? Also in diesem Bereich. Denkst du, es überhaupt noch möglich oder ist es
also
zu crowded?
Im frische E-Commerce oder frisch im E-Commerce?
Beides vielleicht, ja.
Ach,
im
beides.
Frische E-Commerce oder generell im E-Commerce?
Ja, weil im frischen Bereich ist es halt erstens schwer, weil du hast die letzte Meile zu meistern, was echt schwer ist, vor allem jetzt im Sommer. Dafür hast du den Vorteil, du hast keine Retouren, Rücksendungen, du hast keinen Widerruf. Das ist da schon ganz cool, aber auch ultra schwer, weil du auch die ganze Zeit darauf angewiesen bist, wie die Qualität der Ware ist. Das hängt dann wieder am Wetter. Wenn es viel regnet, ist die Ware schlechter, verschimmelt dann schnell beim Kunden, er ist unzufrieden. Also du hast wenig Möglichkeiten, das Ganze zu steuern. Und ansonsten, wenn du mit einem stabileren Produkt gründest, hohe Warenkorbwerte, wiederkaufende Kunden. Oh, das muss man sich schon überlegen und gut durchhalten, ob man das durchhält. Weil man braucht schon einen Kundenstamm und vor allem auch wiederkehrende Kunden, die einem regelmäßig dann Umsatz bringen, dass man das so hinbekommt.
Ja, verstehe ich. Was sind so deine Ziele noch für dieses Jahr? Du hast ein bisschen, aber gut, du hast ja jetzt wahrscheinlich schon einiges so angesprochen. Er macht die Software-Migration im Herbst, auf den Winter zieht er in die eigene Logistik um. Es sind wahrscheinlich schon genug Projekte oder hast du irgendwas noch in der Pipeline, wo du dich besonders drauf freust?
Also wir hatten jetzt letzte Woche eine größere Baustelle. Also wir haben unsere ganze Halle voll gemacht mit einer PV-Anlage. Also dass wir jetzt dann auch ziemlich autark arbeiten können vom Stromverbrauch her. Ist ganz cool. Ansonsten müssen wir jetzt die Packstraßen wieder vorbereiten für mehr Betrieb. Software-Migration, Packstraßen vorbereiten, Mitarbeiter einstellen. Ja, das ist jetzt schon sportlich noch bis Ende des Jahres.
Also es kommt jetzt kein neues Land oder irgendwas anderes noch dazu. Das sind genug Themen, nee. Das sind genug Projekte.
Ja. Wir müssen das jetzt erst wieder handeln und dann können wir weiterschauen.
Wie sind deine Arbeitszeiten heute? Bist du oft am Wochenende dann da und hilfst mit und packst mit an? Hat sich das so mittlerweile in eine normale 40-Stunden-Woche eingependelt oder gibt es das für dich nicht?
Gibt es eigentlich nicht. Vor allem jetzt auch mit dem Thema, wo ich sage, KI, Softwareentwicklung und ich kann alles selber bauen, Shop optimieren und was weiß ich. Also ich weiß, Arbeitszeiten kann man schwer betiteln. Also ich bin um 6 im Büro und dann geht der Versand bis 15 Uhr und dann fahre ich heim und dann geht's aber daheim, weiß ich nicht. Haben wir noch bei E-Mails oder Software optimieren und lauter solche Dinge.
Da ist eher dann schwer loszulassen, ne? Da will man dann noch das eine Feature, noch den einen Fix,
ja,
muss man ein Ende finden.
Macht ja richtig süchtig, weil da plötzlich auch alles funktioniert, was man sich ausdenkt. Das ist ja das Schöne.
Ja, es ist auch echt schon im letzten Jahr ist echt krass geworden, muss ich sagen. Also ja. Hat sich nochmal alles extrem beschleunigt. Da kannst du ja auch eigentlich froh sein, dass du ein physisches Produkt hast und gegessen wird immer, sagt man auch im Handel, glaube ich. Da brauchst du dir zumindest, KI wird deinen Job, glaube ich, nicht wegnehmen, so schnell. Also das ist ja, es kann es effizienter machen und optimieren, aber so, den wird es aber länger noch geben. Anders wie bei den Softwareentwicklern vielleicht.
Ja. Wobei die natürlich mit KI jetzt schneller arbeiten können. Also das ist natürlich schon auch ein Vorteil, wenn man es richtig einsetzt. Ja, aber so Kleinigkeiten, die kann halt jetzt schon jeder selber. Ja. Mit der leichte Tools wie Lovable oder sowas, wo man mal schnell sowas hinskizzieren kann.
Hast recht, ja. Machst du außerhalb von deinen eigenen Firmen noch Startup-Investments? Hast du noch andere Projekte? Arbeitest du als Mentor oder bist du da komplett raus und hältst dich raus aus dieser Bubble? Oder hast du da irgendwo Berührungspunkte?
Und tatsächlich wenig. Nee, wir sind mit unserem ganz gut ausgestattet und von daher,
Ausgelastet und ausgestattet.
Gut ausgelastet, ja echt.
Ja. Meine letzte Frage ist immer so, jetzt hast du ja schon ein bisschen beschrieben, um 6 Uhr anfangen, dann bist du eine Weile unterwegs. Wie erholst du dich privat? Wie kannst du mal komplett abschalten von deinem Business oder geht es gar nicht?
Ja, komplett abschalten ist schwierig. Will ich auch irgendwie nicht, weil ich liebe das. Ich weiß auch nicht. Also dann haben wir natürlich noch einen kleinen Sohn, der ist jetzt 1 Jahr alt und der fordert uns dann schon in der Freizeit. Also der will dann Action, wenn wir daheim sind. Ja. Und ja, ansonsten mache ich natürlich auch viel Sport, weil es einfach trotzdem Stress abbaut, Kopf frei kriegen.
Ja.
Aber so liebe ich das echt, was ich mache.
Das merkt man auch auf jeden Fall. Also, was machst du für Sport? Also bist du so der Mountainbiker hier bei euch in der Gegend? Das ist bestimmt ganz cool, oder was machst du?
Ja, voll. Nee, wir haben eine coole Gegend, aber ansonsten Fitnessstudio, Laufen.
Cool. Pascal, ey, coole, also auch mit dem Hoch und Runter und den Challenges, die ihr habt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen mit dem Relaunch und dann mit dem Relaunch, mit dem technischen Produkt, dann aber auch mit der physischen Geschichte, mit der Logistik. Und dann bin ich gespannt, was noch kommt. Und danke dir vielmals fürs Teilen der Geschichte und weiterhin viel Erfolg.
Danke, freut mich.
Alles klar, mach's gut, ciao, ciao.
Ciao.
Ja, und das war's ja auch schon wieder, die Folge 186 von Happy Bootstrapping. Lasst doch gern einen Kommentar da, schreibt mir über LinkedIn oder noch viel wichtiger, bewerte den Podcast oder abonniere ihn auch gern bei YouTube, dann verpasst du keine neue Folge. Die Folge 187 ist dann die nächste nach dem Urlaub, die kommt Anfang September mit dem Matthias Lugert von Seeability. Und damit es dir bis dahin nicht langweilig wird, habe ich nun, ja, wie besprochen, die Top 10 Folgen und dann gibt's den Gutscheincode. Die Top 1 ist wahrscheinlich die Überraschung, aber ich fange mal hinten an. Top 10 10 ist das Parkett-Update mit dem Sumit Kumar, das ist Folge 60. Nummer 9 ist Subscription-Business mit Self-Improvement-Apps, das ist mit Sebastian Röhl, Folge 42. Dann Hardware-Bootstrapping, das Zeigband als WUB-Alternative mit dem Phil, Folge 142. Dann kommt die Folge 1 mit dem Eugen Falkenstein von EverySize. Dann der Philipp Westermeier, das ist die Folge 100. Ganz große Empfehlung auf jeden Fall. Wir haben auch lang gequatscht. Dann, da wird er sich freuen, der Philipp Klöckler von Lollipop, Folge 2, die ist kurz davor. Davor kommt dann der Marwan von Finally Freelancing. Die kam ein bisschen kontrovers an, das ist die Folge 150. Dann Folge 40 mit meiner Schwester, der Katrin Lehr. Da geht es um Traumberuf Reisebloggerin. Nummer 2 ist dann Sumit Kumar von Parkett, das ist die Folge 3, die kam auch sehr, sehr gut an und wird noch viel gehört. Top Nummer 1 ist für mich auch die totale Überraschung, ist die Übernahme einer Marzipan-Manufaktur mit Privatkredit. Das ist die Andrea Matt Folge 31 und das ist der Platz 1 aktuell. Also hör da gerne mal in eine der Folgen rein. Genau, viele Evergreens dabei bei den ersten. So, jetzt noch den versprochenen Gutscheincode für Rübenretter. Der ist einfach HAPPY20. Und da kriegst du 20% auf deine erste Box. Und wie immer findest du alle Links und den Shownotes der Folge. Ja, jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören von einer der alten Folgen. Schreib mir da gern auch was dazu. Und dann hören wir uns Anfang September wieder am ersten Donnerstag. Da kommt dann die Folge mit dem Matthias. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.